Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die Gegend um das Nobistor, an dem das preußische Altona endete und in die hamburgische Vorstadt auf dem Hamburger Berg, die seit 1833 St. Pauli heißt, überging, war vor 100 Jahren so legendär wie verrufen. Vor allem die Gegend um die Finkenstraße schaffte es immer wieder in den Polizeibericht, insbesondere wegen der hier üppig gedeihenden Prostitution. Auch eine Razzia, der sich die Altonaer neuesten Nachrichten am 25. Oktober 1924 anschließen, zielt, so scheint es, vor allem auf dieses horizontale Gewerbe und führt dabei auch in die berüchtigte Finkenbude, die es als damals berühmteste sogenannte Penne mittlerweile sogar auf einen eigenen Wikipedia-Artikel bringt. Die seltsame Mischung aus offenem Ekel, wohligem Schauer und einer eher dünnen Brise Mitleid mit den hier im Elend lebenden Menschen dokumentiert für uns Rosa Loy.
Razzia. Mit der Altonaer Kriminalpolizei durch die Grenzlokale. Von Robert Warnecke. Mittwoch, Nachmittag, 4:30 Uhr. Im Gebäude der Kriminalpolizei in der Katharinenstraße herrscht erhöhte Tätigkeit, regeres Leben als sonst um diese Zeit. Telefonglocken klingeln, Türen klappern, Beamte rennen durch die Korridore, laufen Trepp auf, Trepp ab. Kriminaloberinspektor Meyer sitzt in seinem Amtszimmer vorm Schreibtisch, den Hörer am Ohr, Erkundigungen einziehend, letzte Instruktionen und Befehle erteilend. Im Hofe warten die Lastautos. Unablässig seit dem frühen Morgen schon rauscht der Regen aus den geöffneten Schleusentoren des Himmels nieder.
»Sie haben sich schlechtes Wetter ausgesucht, Herr Oberinspektor.«
»Prachtvolles Wetter, wollen Sie sagen. Da finden wir die Gesellschaft vollzählig versammelt.«
Es ist alles aufs Genaueste und Sicherste vorbereitet, nach einem sorgfältig bis ins Kleinste ausgearbeiteten Plan. Jeder Mann hat seinen bestimmten Platz, seine fest abgegrenzte Aufgabe. Alles muss klappen wie das gut geölte Räderwerk einer Präzisionsmaschine. In langem Zuge freien die abkommandierten Schutzpolizeimannschaften, alarmbereit, noch einmal bei ihrem Chef an, um allerletzte Anweisungen entgegenzunehmen. Und nun bedarf es nur noch des entscheidenden Winks zum Ausrücken. An der Hamburg-Altona-Grenze, beim Nobistor, braut der gewohnte Alltagsverkehr. Das monotone Geklöter in den Sielen, in die das schmutzige Regenwasser der Gossen hinunterplätschert, wird übertönt vom Tuten der vorüberspritzenden Autos, vom Rasseln der Geschäftswagen. Dahin flitzende Radfahrer, eilig vorbeihuschende, nassglänzende Regenschirme. Vor dem Leuchtturm halten verlassen zwei Autodroschken. Die Chauffeure sind nicht zu sehen, stehen drinnen, wo Kopf bei Kopf sich an der Tonbank drängt, und wärmen ihren inneren Menschen mit dampfendem Grog. Aus der Finkenstraße kommt ein Dämchen angetrippelt, Barhaupt, einen Mantel mit billigen Pelzkragen um die Schultern geworfen. Graziös überhüpft sie hier eine Pfütze, dort einen Fliesenstein der Trottoiraufgrabung und verschwindet im Leuchtturm, aus dessen sich öffnender Tür wirre Orchestrionmusik dröhnt. »Mädchen, du bist in dein Verderben gelaufen, wirst nicht mehr die Zeit finden, deinen Kaffee auszutrinken, den du dir jetzt bestellst.« Schlag 5 Uhr tauchen plötzlich von allen Seiten wie aus dem Boden gewachsen Kriminalbeamte und SIPO-Leute auf. Im Handumdrehen sind die Eingänge zu den Nebenstraßen besetzt und im selben Augenblick die Grenzlokale. 8 bis 10 Beamte stehen schon im Wirtschaftsraum des Leuchtturms, andere fassen draußen Posten. Niemand wird herausgelassen. Drinnen anfangs große Bestürzung, aber viele, besonders die weiblichen Gäste, begreifen sehr bald, was dies bedeutet. Sie machen das nicht zum ersten Mal mit. Andern kann man's vom Gesicht ablesen, dass sie vergebens nach dem Sinn solchen Vorgangs suchen, bis ihnen langsam, nach allerlei Fragen und Belehrungen, ein Seifensieder aufgeht. Wenn man jetzt hinter die Stirnwand und in die Herzkammern jedes Einzelnen blicken könnte. Ein scharfes Kommandowort, mitten im schönsten Operettenschlager, wird das Orchestrion zum Schweigen verdammt. Einen Augenblick lautlose Stille.
An einem der Tische hört man ein Bierglas umfallen und seinen Inhalt verplätschern. Aus dem Hintergrund ein unterdrückter Fluch.
Papiere vorzeigen. Wer sich ausweisen kann, darf gehen.
Ein Summen und Brummen schwillt durch den langgestreckten vollen Raum, wird lauter und lauter. Die Mädchen werden zur Linken abgesondert und finden durchweg alle bald ihre gute Laune wieder. Lebhaftes Durcheinanderschwatzen, Lachen und Diskutieren. Zwei, drei treten an den jungen Sipo-Mann, der in ihrer Nähe steht, mit allerlei Fragen heran, müssen aber auf eine Antwort verzichten. Kichernd ziehen sie sich zurück. Inzwischen sind die Kriminalbeamten mit der Prüfung aller männlichen Anwesenden beschäftigt. Das kann vorläufig nur sehr flüchtig geschehen. In völlig einwandfreien Fällen werden die Betreffenden sofort freigelassen. Alle Verdächtigen und Ausweislosen müssen auf die Seite treten. Ein Betrunkener nähert sich torkelnd dem Ausgang. Er hat in seines seligen Zustandes Unbekümmertheit keine Ahnung von dem, was hier vorgeht. Verständnislos blickt er aus schwimmenden Äuglern um sich, als er zurückgewiesen wird. Auch eine kümmerlich aussehende Frau zeigt die Absicht, diese ungastlich gewordene Stätte zu verlassen. Eine energische Geste bedeutet ihr, dass sie zu bleiben habe.
»Ich bin doch die Schokoladenfrau«, sagt sie bedrückt. »Ist das wahr?«
Der Kellner bestätigt es. Die Schokoladenfrau darf passieren. Links vom Eingang, wo die Frau mit den Kuchen und belegten Brötchen steht, entdeckt ein Beamter plötzlich 4, 5 Mädchen, die sich unter dem Verkaufsstand versteckt haben. Eine weniger höfliche als energische Aufforderung treibt sie ans Licht. Draußen fährt ein Lastauto vor. 10 der Venuspriesterinnen, je 2 und 2 nebeneinander, werden hinausgeführt und müssen das Auto besteigen. Lachend und schwatzend verschwinden sie unter dem großen schützenden Segeltuchverdeck. Einige Sipo-Leute springen auf das Trittbrett und schon geht es, tutut, die neue Burg hinauf, dem Polizeigefängnis in der Katharinenstraße entgegen. Der Regen rinnt und rieselt unaufhörlich. Eine kleine Strecke weiter, die Finkenstraße hinunter, liegt die berüchtigte Finkenbude. Hier haben sich inzwischen ähnliche Vorgänge abgespielt. Aber hier sieht man doch noch wesentlich andere Bilder, düsterer, hoffnungsloser, zum Teil entsetzlich. Der eigentliche Wirtschaftsraum steht voll von Männern, größtenteils in jugendlichem Alter. Dicke Tabakrauchschwaden hängen in dem Raum. Die erste Sichtung ist noch in vollem Gange. An der Theke im Hintergrund vorbei gelangt man über einige ausgetretene Stufen durch einen niedrigen, engen Durchlass in einen kurzen, finsteren Gang, der zu den nächtlichen Aufenthaltsräumen führt. Was man hier sieht, muss einem fühlenden Menschen das Herz zusammenschnüren. In diesen Behausungen wohnen Verbrechen und Elend in brüderlichen Vereinen. Im ersten Raum weisen die längst erblindeten Fensterscheiben, vor denen ein Hemd hängt, noch Bleieinfassungen auf, was auf ihr hohes Alter hindeutet. An den Wänden Bänke und ein Tisch mit daumenbreiten Rissen. Und überall Schmutz und Zeichen der Verwahrlosung, trotz sichtbarer Spuren von Reinigungsversuchen. Hier ist schon revidiert worden. Die Leute stehen halb verlegen, halb ingrimmig verbissen herum. Unvergesslich eine dieser Jammergestalten, ein alter Mann mit gestutztem weißem Haar, sitzt auf einer der Bänke, in sich geduckt, mit müd gehetztem Blick, der verloren in die Runde schweift. Apathisch und doch voll vom Elend einer ganzen Welt. Oh, dieser Blick der grau verschleierten Augen. Niemand achtet auf den Alten, der ruhig da hockt, nichts mehr vom Leben erwartet, der alles hinter sich hat und an sich herankommen lässt, was da mag, ohne dass ihn noch irgendetwas aus der stumpfen Ergebung in ein überstandenes Schicksal aufzurütteln vermöchte. Der trübe Schein der Lampe umgibt sein Haupt mit seltsam hellem Schimmer. Nebenan steigt man etliche wackelige Stufen hinunter in einen unterirdischen Raum, dessen Zustand jeder Beschreibung spottet. Aus den Löchern der Decke starrt Binsenstroh hervor, die Wände zerbröckeln, ein pestilenzartiger Gestank von Unrat und Ausdünstungen aller Art verdickt die Luft und legt sich atemhemmend auf die Lungen. Eine einzige Petroleumlampe, die von der Decke herunterhängt, verbreitet ein ungewisses Höhlenlicht, in dessen mattem Geflacker ein paar Gestalten sichtbar werden. 3 ältere Männer, verkümmert, vermickert, harmlose Schnapsbrüder mit demütigen Mienen, in bejammernswürdig dürftiger und schäbiger Gewandung von undefinierbarer Färbung und sicherlich bis in die kleinsten Fältchen verlaust. Auf der Bank liegt ein total besoffener und schnarcht.
»Lasst man liegen«, meint einer. »Der wohnt hier schon 10 Jahre, polizeilich angemeldet. Ist ein Spritkopf, tut kämen wat.«
10 Jahre in der furchtbaren Höhle? Und man erfährt, dass die Finkenbude sogar Jubilare aufzuweisen hat, die seit 25 bis 30 Jahren ständig in diesen Katakomben des Elends hausen, nachts als Kopfkissen den harten Fußboden oder ein Tau, das mitten durch den Raum gespannt wird. Durch eine Tür, so niedrig, dass man sich rechtwinklig bücken muss, geht es über schmierige Steinstufen noch tiefer in schwarze Finsternis hinab, aus der jedoch so höllische Miasmen menschlicher Exkremente und verdorbenen Unrats heraufdringen, dass man schleunigst umkehren muss. Hinaus, ins Freie, nur schnell hinaus. Draußen blinken die nassen Pflastersteine im Schein der Straßenlaterne. Der Himmel weint ununterbrochen. Die Königstraße herunter rasseln zwei leere Lastautos, die ihren Menscheninhalt schon zum zweiten Male im Hofe des Polizeigefängnisses abgeladen haben und nun einen frischen Schub der festgenommenen Weiber und Männer holen wollen. Unten im Korridor der Männerabteilung des Polizeigefängnisses ein Gewimmel und Stimmengewirr wie in einem Bienenkorb. Dicht zusammengeschoben stehen sie da, all die bassermannschen Gestalten aus der Finkenbude, dem großen Fass, dem Leuchtturm, den Speisehallen der großen Freiheit und so weiter, um truppweise zur Aufnahme ihrer Personalien und zur Leibesvisitation geführt zu werden. Einer zündet sich respektwidrig eine Pfeife an, steckt sie aber mit mürrischem Achselzucken weg, als ihm das untersagt wird. Ein anderer zieht ein schmutziges, zerknautschtes Schundromanheft hervor, lehnt sich gegen die Wand und wird bald auf der Prärie Buffalo Bills vergessen haben, wo er sich befindet. Inzwischen hat die Abteilung für Erkennungsdienst ihre Tätigkeit schon aufgenommen. Jeder Beamte bekommt einen der Festgenommenen zugewiesen und hat über ihn einen Personalbogen auszufüllen, der dann später weiteren Nachforschungen und zum Vergleich mit etwa vorliegenden Steckbriefen, Haftbefehlen oder dergleichen dient. Im Anschluss an das Verhör nach Namen und Art, Beruf und so weiter folgt die Leibesvisitation. Was da alles zum Vorschein kommt, aus unergründlichen Hosen, Westen und Rocktaschen, aus Jackenfutter, Mützen, Stiefeln. Da ist einer, dem man's nicht recht glauben will, dass er Schulze heißt, wie er angibt. Er sieht frisch und gesund aus, macht ein ehrliches Gesicht. Der Beamte stapelt auf seinem Pult alles auf, was er in Schulzes Taschen findet. Eine halb zerrissene Tabakstüte, ein Messer, zerbrochene Schlüssel, 3 5 Rentenpfennigstücke, ein Taschentuch von anscheinend fabelhafter Vergangenheit, in der das Seifenwasser schwerlich eine hervorragende Rolle gespielt haben wird, eine Dose angefüllt mit einer grauen Schmiermasse, im Vertrauen Läusesalbe, ein Traktätchen christliche Feierstunden oder ähnlich, ein Stück Wachs und so weiter und so weiter. In einem anderen Flügel des Gebäudes werden die ungenügenden oder verdächtigen Ausweispapiere geprüft. Mancher darf sich empfehlen. Was aber dieser zweiten Sichtung nicht standhält, muss sich auf ein Nachtlager in einer der schwer verriegelten Gefängniszellen vorbereiten, um am nächsten Tage weiterverhört zu werden. Bei der Sittenabteilung ein ähnliches Bild. Frauenspersonen, die sich durch ein Hamburger oder Altonaer Kontrollbuch haben ausweisen können, sind schon gleich anfangs freigelassen worden. Alle anderen werden zu Protokoll genommen und ärztlich untersucht. Die Geschlechtskranken kommen sofort ins Krankenhaus, die übrigen Fälle werden behandelt wie die Männer. Junge Dinger erblickt man da, schmal wie Kinder, aber mit alten, verschminkten Zügen, die einen scheu und bedrückt, andere frech und herausfordernd. Manchen sieht man ihr trauriges Gewerbe nicht an. Sie stehen stumm da und warten geduldig darauf, was man mit ihnen anfangen wird. Etwas abseits hält sich ein Wesen, bei dessen Anblick Gefühle des Ekels und Erbarmens zugleich wach werden. Alles Menschliche, Menschenwürdige scheint von dieser Elendsgestalt, diesem Bündel rettungsloser Verkommenheit und Verwahrlosung abgefallen zu sein. Die Frau mag etwa 50 Jahre zählen, vielleicht jedoch haben Not und Laster sie vor der Zeit altern lassen. Aus dem verwüsteten Gesicht, über das wirre graue Haarsträhnen herabhängen, blinzeln verquollene Augen mit ölig stumpfen Ausdruck hilflos umher, wie die eines verprügelten, von aller Welt verlassenen Hundes. Tiefer kann eine atmende Kreatur nicht versinken in Elend, Schmutz und Vertierung. Hab so einen Hunger. Wie aus Grabeshöhlen kommt die Stimme, hohl röchelnd und weinerlich, fast unhörbar aus der verfallenen Brust. Es ist nicht zu ertragen. Noch muss eine ungeheure Arbeit geleistet werden, um alle Fälle zu einem wenigstens vorläufigen Abschluss zu bringen. Aber Kriminaloberinspektor Meyer, unter dessen persönlicher Leitung die Razzia stand,
hat seinen Verwaltungsapparat so gut organisiert, dass alles erstaunlich schnell erledigt werden kann. Immer noch platscht der Regen vom schwarzen Herbstabendhimmel auf das Pflaster des Gefängnishofes nieder, als wolle es nie wieder hell und heiter werden auf dieser Erde, die so viel namenlosen Jammer trägt.
Demnächst auf irgendwelchen Streaming-Plattformen. Hamburg Schwarz-Weiß, die Serie mit wilden Boxkämpfen in zugequalmten Kaschemmen und Politik in zugequalmten Zirkuszelten und Kultur in zugequalmten Theateretablissements. Oder einfach auf den Tag genau hören. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.